So. Meine heutige Predigt bildet den Abschluss von dieser Serie Reich Gottes. Und wir machen heute so eine kleine Standortbestimmung darüber, in welchem Reich, dass wir so ein bisschen mehr daheim sind. Ich mache so einen Check-up, oder? In welchem System lebe ich mehr oder weniger? Und ich möchte einsteigen mit einem Text aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 12. Da sagt der Paulus den Christen in Rom, ich muss schnell auf die Uhr schauen. Ja. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude habt. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wem sind die nicht die Vers vertraut? Können wir schnell aufheben? Danke. Ich würde mich manchmal wundern, wenn so die klassischen, also immer klassische Worte sind, so ein bisschen vertraut ist mit denen. Der Paulus fährt an und sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Man könnte sagen, ich habe es euch vor Augen gemalt. Das ist vielleicht, wenn du jemandem schilderst, wie es in Italien am Strand ist oder dort, wo du auch immer in die Ferien gehst, oder? Also man braucht Bilder, man braucht Worte. Und der Paulus sagt, hey, ich habe das gemacht. Ihr Christen in Rom, ich habe es euch vor Augen gemalt. Ich habe es euch vor Augen geführt. Und ihr habt das auch selber erlebt. Es ist ja nicht nur das, dass der Paulus ihnen das theoretisch verklickert hat, sondern viele von ihnen haben das auch erlebt, sind das Erbarmen von Gott erlebt. Und dann geht er weiter und sagt, wie können wir darauf reagieren? Kommt's. Genau. Er sagt, die einzig angemessene Antwort auf das Erbarmen Gottes ist folgendes. Dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Es gibt vielleicht viele Antworten. Aber er sagt, es gibt nur eine, die dem Erbarmen Gottes angemessen ist. Nur eine, die, man könnte nicht sagen ebenbürtig, aber nur eine richtige Antwort. Also nicht, dass ich eine Missionsreise mache, nicht, dass ich spende, nicht, dass ich Zeit hier gibt für das Reich Gottes, nicht, dass ich mich kasteien und fasten oder irgendwas, sondern es gibt nur eine angemessene Antwort. Und das ist, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Und das ist auch die neue Art von Gottesdienst. Finde ich total spannend, weil die Menschen damals, die haben auch klare Vorstellungen gehabt, was Gottesdienst ist. Also nicht nur die Juden in den Synagogen und im Tempel mit den Opfern und all diesen Sachen. Aber die anderen Völker, die haben eine Vorstellung von Gottes- oder Götzendienst. Und er hat gesagt, hey, der wahre Gottesdienst ist eigentlich, dass mein Leben ein heiliges, lebendiges Opfer ist. Im Opferdienst hat man immer etwas geschlachtet oder umgebracht, oder? Tauben, Munien, Schafe, Geissen, irgendwas, oder? Das war kein Opfer, das ist kein lebendiges Opfer gewesen. Ein heiliges schon, sind die müssen ganz rein sein, die Tiere. Aber er sagt, hey, ich will nicht, dass ihr euch in dem Sinn opfert, sondern dass die neue Art von Opfer, das ist, dass ihr ein lebendiges Opfer sind. Und ein heiliges, geheiligt, heilig gemacht durch Jesus. Ein Opfer, wo Gott Freude daran hat, wo er findet, hey, das ist echt cool. Ich weiss zwar nicht, wenn er einen Spruchschatz hat, Jesus oder der Vater und so, aber in unserer Form, wenn wir sagen, das ist mega. Und dann sagt er, für das, zu dem fordere ich euch raus. Wir können es auch anders übersetzen. Je nach Bibelübersetzung heisst es auch, ich bitte euch oder ich lade euch ein. Also da ist so ein bisschen Intensität drin. Sagen, hey, ich locke euch in das rein, dass euer Leben als Opfer eine angemessene Antwort ist auf mein Erbarmen. Und dann geht er weiter im Vers 2 und sagt, richtet euch nicht länger nach dem Maßstab von dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Art zu denken. Das ist ein Paradigmawechsel. Da geht es um Weltanschauung. Lernen in einer neuen Art zu denken. Und im Hebräischen findet das Denken nicht nur da oben statt, sondern auch da unten. Lernen in einer neuen Art zu denken, damit ihr verändert werdet und könnt beurteilen, ob etwas Gottes Willen ist oder nicht. Ob es gut ist, ob es Gott Freude macht und ob es vollkommen ist. Wir haben ja heute in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Themen, die du in der Bibel eigentlich kaum eine Anleitung findest. Weil es das damals einfach nicht gegeben hat. Und trotzdem müssen wir zu Antworten kommen. Als Einzelperson, als Ehe, als Familie, als Gemeinde. Und da brauchen wir wirklich das veränderte Denken. Wir brauchen den Heiligen Geist, um herauszufinden, wie kann das heute aussehen. Der Jesaja, er hat mal neu gesagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Schwarz weiß und aus weiß schwarz machen, aus süß sauer und aus sauer süß. Also Sachen, die verdrehen, dass aus dem Blickwinkel vom Reich Gottes gewisse Sachen in der Gesellschaft gelebt werden, die verdreht ist. Etwas, was Gott gesagt hat, das finde ich nicht gut, das ist schlecht. Und uns Menschheit sagt, mal, das ist gut, das ist super. Das ist trendig, das ist angesagt. Ich habe hier zum Meter mitgenommen. Das heisst ja, richtet euch nicht länger nach dem Maßstab dieser Welt. Das heisst eigentlich, es gibt zwei Meter, es gibt zwei Maßstäbe. Es gibt ein Maß im Reich Gottes und es gibt ein Maß in dieser Welt. Und die sind scheinbar nicht gleich gross. Also ein Meter im Reich dieser Welt ist nicht gleich ein Meter im Reich Gottes. Und sie hat die Welt, die hat einen eigenen Maßstab. Und ich habe probiert, mit dem Kreuz zu machen. Das funktioniert im Fall. Mach das mal so und so und so. So, okay. Also, das Reich Gottes hat einen anderen Maßstab. Und Gottes Erbarmen bringt uns dazu, zu überlegen und immer wieder zu überdenken, wie geht das genau? Wie tickt das? Und die Welt hat auch einen. Die hat auch einen eigenen Maßstab. Und da sagt der Paulus, richtet euch nicht länger nach dem Maßstab dieser Welt. Oder wir können es auch anders übersetzen. Wir können es auch übersetzen mit, sind nicht gleichförmig mit dieser Welt. Da zwei so Kübel. Die haben wir mal für eine Fußwäsche gebraucht. Die sind gleichförmig. Die sind zwar nicht geklont und sind auch kein Zwilling, aber sie sind gleichförmig. Und der Paulus sagt, hey, haben nicht die gleiche Form als Einzelperson, als Familie, als Gemeinde, haben nicht die gleiche Form wie die Welt. Eins von diesen Gefäßen sollte anders sein. Und wenn man es nachher umkehrt und merkt, oh, Weltmensch, Reichmensch und beides ist gleich, dann merkst du vielleicht, da müssen wir mal über Bücher. Also, sie haben nicht den gleichen Maßstab, sie sind nicht gleichförmig. Das ist der Paulus, der den Christen in Rom versucht, sagen wir mal, schmackhaft zu machen. Nicht die Forderungen von dieser Welt zum Maßstab. Orientiert euch nicht an dem, wie die Welt ist, liest man in der einen Übersetzung, und daran, was sie für richtig und falsch hält. Um euch das ein bisschen näher bringen, möchte ich mit euch ein Beispiel anschauen aus dem Alten Testament. Das ist aus dem dritten Buch Mose. Vielleicht ganz kurz der Überblick von dem. Das zweite Buch Mose hört auf, dass Gott das erste Mal eine Wohnung hat, nämlich das Zelt oder Stiftshütte, das heilige Zelt. Und dass er dort einzieht mit seiner ganzen Herrlichkeit, sichtbar, erlebbar, real. Und das dritte Buch Mose, da tut Gott dem Volk Israel wie eine Verfassung geben. Er sagt, schaut mal, ihr seid jetzt mein Volk und in meinem Reich sind das Parameter, nach dem möchte ich, dass ihr jetzt anfangen zu leben. Und im 3. Mose gibt es ganz viele von diesen Sachen. Wir schauen aber zusammen etwas an aus dem 3. Mose. Es geht vor allem um das Thema Sexualität, halt in diesem Abschnitt rein. Da sind wir also 3300 Jahre, gehen wir jetzt zurück, oder? Ich zeige mal die Einstiegswort von dem Text, den ich lesen möchte. Gott sagt zu Mose, also sie sind am Sinai, der Gottesberg und das Gebot und die ganzen Geschichten und so. Gott redet zu Mose und sagt, richtet den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe. Ich bin der Herr, euer Gott, mit dem stieg er ihn. Und dann sagt er, lebt nicht so, wie die Leute in Ägypten leben, woher ihr kommt, auch nicht so, wie sie in Kanaan leben, wohin ich euch bringe. Die Sitten dieser Völker gehen euch nichts an. Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten und meine Anweisungen gehorchen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Ich bin der Herr. Und jetzt meine Bibel. Also ich lese euch mal ein paar Vers aus dem 3. Mose 18 raus. Das sind Einstiegsworte. Noch heisst es so, eine ganze Liste. Kein Mann unter euch darf mit einer Blutsverwandten geschlechtlich verkehren. Ich bin der Herr. Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen und dadurch deinen Vater entehren, denn sie ist deine Mutter. Du darfst nicht mit einer anderen Frau deines Vaters, Nebenfrauen, schlafen, denn dadurch entehrst du deinen Vater. Du darfst nicht mit deiner Schwester oder Halbschwester schlafen. Du darfst nicht mit deiner Enkeltochter schlafen. Wahrscheinlich lauter Sachen, wo man denkt, logisch, sicher machen wir das nicht, oder? Aber wir müssen uns bewusst sein, das Volk Israel hat 400 Jahre in Ägypten gelebt. Das System, das er ihnen sagt, machen nicht, das haben die Ägypter gelebt. Und das haben auch die Völker im Land Kanaan gelebt. Und er tut sie rauslösen und sagt, hey, ich gebe euch eine neue Ordnung. Ich gebe euch eine neue Ordnung. Und es würde mich nicht verwundern, wenn Israel in diesen 400 Jahren in Ägypten sich auch dieser Kultur irgendwo angepasst hat. Weil sie haben ja Gebot und Ordnungen von Gott gar noch nicht gehabt. Die haben gar nichts gehabt, außer eine Beziehung zu Gott. Und dann geht es weiter. Du darfst nicht mit der Schwester deines Vaters schlafen, also mit der Tante. Du darfst nicht mit einer Schwester deiner Mutter schlafen. Du darfst nicht mit der Frau deines Onkels schlafen. Du darfst nicht mit deiner Schwiegertochter schlafen. Also wenn das die Völker in Ägypten und Kanaan gemacht haben, dann haben sie Rechtsbuff gehabt. Du darfst nicht mit deiner Schwägerin schlafen. Du darfst nicht die Schwester deiner Frau zur Nebenfrau nehmen, also die Schwester, oder? Du darfst nicht mit einer Frau schlafen, die ihre monatlichen Blutungen hat. Du darfst nicht mit der Frau eines anderen Mannes schlafen. Du darfst keines deiner Kinder als Opfer für den Götzen Moloch verbrennen. Das war Kultur in Kanaan, Kinderopfer. Haben wir heute auch, einfach auf eine andere Art. Kein Mann darf mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehren. Kein Mann und keine Frau dürfen mit einem Tier geschlechtlich verkehren. Das ist widerwärtig und macht unrein. Habt ihr gewusst, dass es in Dänemark Tierbordell gibt? Das ist in der Gesellschaft akzeptant. Das ist keine Straftat in Dänemark, das ist akzeptiert. Oder? Also ich würde sagen, unsere Gesellschaft hat vieles mitgenommen, auch von früher. Und er sagt, verunreinigt euch nicht durch all diese Verirrungen, wie es die Völker getan haben, die ich vor euch vertreibe. Und da kommt etwas Interessantes. Sie haben das Land unrein gemacht. Aber ich sorge dafür, dass es seine Bewohner ausspuckt und sie wieder rein werden. Ihr aber sollt euch nach meinen Geboten und Weisungen richten und genauso die Fremden, die bei euch leben, tut nicht solche abscheulichen Dinge. Okay, das ist ein kleiner Auszug, was das für sie geheissen hat. Maßstab der Welt für sie, das war Ägypten und das neue Land Kanaan, wo sie reinkommen. Etwas, was mich sehr, sehr berührt hat in diesem Zusammenhang, ist, dass Gott dem Volk erst eine Verfassung gegeben hat, nachdem eigentlich Beziehung gebildet worden ist. Berufung von Abraham, Berufung von Isaac, also wo übergegangen ist von Abraham zum Jakob. Und dann ist die Sippe, die auf Ägypten ist, in der Hungersnot, das sind ja etwa 70 Nasen gewesen. Also es war noch kein Volk, nur eine Sippe. Also ein paar hundert Jahre lang ist es nur um Beziehung gegangen. Ich mag mich an kein einziges Gebot erinnern in dieser Zeit vor Ägypten. Gott hat Beziehung gesucht. Sie haben Gott erlebt. Und wo sie als Riesenvolk aus Ägypten zurückkommen, geht er in eine Verfassung. Und ich glaube, das ist heute, liegt Gott heute noch genau gleich auf dem Herz. Für dich und für alle Menschen. Er sagt, hey, ich möchte zuerst Du musst mich zuerst kennenlernen. Du musst zuerst mein Erbarmen kennenlernen. Du musst mein Erbarmen erfahren. Es reicht nicht, dass ich es dir nur vor Augen male. Du musst es erleben. Und das wird dazu führen, dass du alles machst, was ich sage, weil du mich extrem liebst. Und manchmal staune ich, wie viel Zeit sich Gott lässt. Ja, wie sieht so eine Sache heute aus? Wenn es heisst, lebe nicht nach dem Maßstab von dieser Welt. Ich habe einfach ein paar Themen rausgepickt. Die Liste ist überhaupt nicht vollständig. Vielleicht ist das ein oder andere drin, wo gar keinen Sinn macht, keine Ahnung. Wir schauen das einfach mal an und sagen, okay, was wird in unserem Kanaan gelebt? Was wird in unserem Ägypten gelebt? Was wird in unserer Gesellschaft gelebt und wie gehen wir mit dem um? Sei es zum Thema Prostitution. Was denken wir zu dem? Denken wir, dass wir die einen Leute, die sagen, mal, das ist ein Job jeden anderen auch, die brauchen auch einen Arbeitsvertrag und so weiter, Versicherungen oder andere Länder, die entweder Prostitution verbieten oder Freier strafbar macht oder wie auch immer. Gut, ich glaube, die Mehrheit von uns hat da sicher eine klare Stellung und so. Aber die Frage ist schon, wie denken wir über so Sachen? Oder wie denken wir über Homosexualität? Das ist ja etwas, das omnipräsent ist. Eine kleine Minderheit dominiert die Medien seit Jahren. Und die Meinungen sind gemacht. Das werden wir auch sehen, wenn die Abstimmung kommt, Ehe für alle. Die Meinungen sind gemacht. Was denkst du darüber? Was haben wir für Überzeugungen? Hast du dir zu Themen einmal eine Meinung gebildet? Und wenn du eine Überzeugung hast und wenn du dir eine Meinung gebildet hast, in was hinein fußt die? Aus was heraus ist das gewachsen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also nicht nur eine Überzeugung haben, sondern eine, woher kommt denn die? Übrigens, ihr habt das vielleicht gesehen im Newsletter, wir werden im Februar einen Abend gestalten zu dem Thema. Und wir werden das so angehen, dass wir einfach zuerst einmal Fragen sammeln wollen. Und ich sage euch, da gibt es sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema. Wir werden Fragen sammeln, wir werden die ein bisschen sortieren und mal schauen, wo wir mit dem hinkommen. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Ich mache ganz einen offenen Einstieg. Ich könnte ja vorstehen und sagen, hey Leute, das ist meine Überzeugung und das habe ich von Gott bekommen und das ist der Tarif bei uns. Das ist nicht so. Vielleicht ein weiteres Thema ist die ganze Pornografie. Das ist für uns auch alle klar. Aber unsere Gesellschaft lebt völlig schizophren, oder? Da werden Milliarden umgesetzt bei dem Thema. Und auf der anderen Seite versucht man immer wieder, die schlimmsten Brände zu löschen, oder? Es ist zwar legal, außer eine gewisse Art von Pornografie. Und scheinbar sind schon die kleinen Schulkinder, die ein Handy haben, mit dem konfrontiert. Und wir wissen, die Gesellschaft weiss, es ist eigentlich nicht gut, aber es ist lustig, im Sinne von Lust. Und gleich wird man es irgendwie verbieten und eingrenzen. Ich glaube, das hat wirklich mit unserem Herz zu tun. Gender. Ich weiss nicht, wer hat noch nie von dem gehört? Gender, ist das bei euch auch angekommen? Okay, das ist eine Philosophie, die sich nicht von der Basis her einschleicht, über Abstimmungen und so, sondern das kommt oben rein, in die Behörden rein und kommt nachher zu uns runter. Um das ganz, ganz knapp zu sagen, da geht es eigentlich darum, dass man das biologische Geschlecht auflöst und das soziale Geschlecht wichtig ist. Das biologische Geschlecht, du bist ein Mann, du bist eine Frau, oder? Im sozialen Geschlecht kann man nicht sagen, okay, ich sehe zwar aus wie ein Mann, aber ich will von jetzt an mit Frau angeredet werden. Und so weiter und so fort. Also die Auflösung der Geschlechterrolle, da kann man ganz verschiedene Meinungen sein. Angefangen hat es gar nicht so schlimm. Angefangen hat es damit, dass man den Frauen Recht schaffen wollte, Gerechtigkeit herstellen, und dann ist es ein bisschen ausgeufert. Ich habe auch unter meinen Kollegen in der Allianz gemerkt, da gibt es verschiedene Vorstellungen, Meinungen dazu. Die einen verteidigen es vehement, weil sie an Anfang denken und andere finden gar nicht. Hast du zu dem eine Meinung? Das sind grosse gesellschaftliche Themen. Und nochmal, wenn du eine Meinung hast, wenn du eine Überzeugung hast, woher hast du die? Hast du das System der Welt angezapft? Oder bist du von oben runter gespeisert? Was haben wir noch? Ehe auch. Wie manchmal haben wir schon gelesen, Ehe sei ein Auslaufmodell. Das ist etwas, was immer wieder suggeriert wird. Ehe ist ein Auslaufmodell. Ehe im klassischen Sinn mit Mann und Frau. Aber Regenbogenfamilie, das ist okay. Ehe für alle wird auch okay. Franzosen, die haben sogar noch Ehe Light. Ja? Ich weiß zwar nicht, wie sich das anfühlt, aber ich nehme nicht an, dass man dort abnimmt. Ja, Beziehung vielleicht schon. Was denkst du über Ehe? Letztens habe ich gelesen, dass ganz viel, das ist einfach weltweit, ganz viele junge Christen immer weniger wollen heiraten und lieber einfach so zusammenleben. Konkubinat. Uraltes Wort. Zusammenleben noch nicht trauschen. Was denkst du über so Sachen? Abtreibung. Leben verhindern. Was denkst du über Abtreibung? Ich habe mal ein Bild gesehen von ein paar Frauen, die für Abtreibung sind. Die sind auf einer Wiese gehockt und eine in ein T-Shirt angehabt und darauf stand, ich will keinen Parasiten. Ja. Nicht mehr wunderbar, dass die gute Frau kommt. Und was auch interessant ist, ist zum Beispiel, die für die Abtreibung sind, die sagen ja, das ist noch kein Mensch, solange er nicht auf die Welt kommt. Das ist noch kein Leben, oder? Das ist ein Zellklumpen. Aber weißt du, was komisch ist? Sobald irgendeine Prinzessin oder eine Influencerin oder irgendwie so schwanger ist, dann ist es immer ein Baby. Es ist immer ein Baby. Dort sind wir wirklich auch Schizo. Also abtreiben, Leben verhindern oder halt sterben hilft, Leben beenden. In Belgien haben sie seit 5 Jahren aktive Sterbehilfe für Minderjährige. Also die dürfen sich jetzt auch umbringen. Sterbehilfe ist einfach ein beschönigtes Wort für Selbstmord, gell? Aber das hören die Leute auch nicht gern. Ist ja die Frage, wie stehst du zu dem? Ich finde auch grundsätzlich, nein, nie. Aber wenn ich dann noch Schicksal oder Bericht lese und merke, wo Leute über Jahre in einem unendlichen Leiden sind, kann ich es verstehen. Also ich merke schon, das zieht und stößt. Und was denken wir über das? Was sind Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes und was ist es in der Welt? Organspende. Was denkst du über Organspende? Korruption. Wer hat das mitbekommen? Preisabsprache in Graubünden. Das war letztes Jahr in den Medien. Bauunternehmen haben sich zusammengezogen, zum Beschissen. Und dann hat ein Whistleblower, oder wie man dem sagt auf Englisch, dort einen, der das mitgemacht hat, ist an die Öffentlichkeit gebracht. Und die hat dann nach Strich und Faden fertig gemacht. Ein Wortfinder, oder? Einer, der angestanden ist für die Worte. Der ist in der Psyche gelandet, die Polizei hat ihn verhaftet, sie hat ihn geschlagen und alles wüsste. Die Idee ist auseinander. Die Firma ist bankrott gegangen, weil ihn niemand mehr beliefern wollte, weil er ein Nestbeschmutzer war. Für uns ist das klar. Umwelt. Was denken wir über die Umwelt? Was denkst du über Greta? Ich weiss zum Beispiel, was der Komiker nur über Greta denkt. Und ich weiss auch, was andere über Greta denken. Was denkst du über die ganze Umwelt? Historie? Ist es eine Historie oder ist es wirklich berechtigt? Hysterie. Genau. Dann mal noch kurz einen Werbeblock. Im Februar kommt Michael Gutenberger, der jetzt schon 2-3 Mal hier bei uns war, ein Theologe und gehört zum Minyat Tach. Und sein Thema ist Reich Gottes und Weltverantwortung. Da möchte ich euch wirklich aufs Herz legen. Ist nicht nur ein aktuelles Thema, sondern wir alle finden, er bringt die Sachen auch sehr gut. So, was haben wir noch übrig? Israel, genau, wie könnte es anders sein, oder? Hey, was denkt die Welt über Israel? Israel ist der Buma, ist der Prügelknabe, alle sind auf sie ein. Nur Christen gehen manchmal ein bisschen auf die andere Seite, dass alles gut ist in Israel, was natürlich auch nicht stimmt. Aber die Frage ist, hey, bildest du dir eine Meinung? Schaffst du dir eine Überzeugung? Und wo, in was hinein fußt die? In was hinein fußt deine Überzeugungen? So, also jetzt machen wir noch einen Sprung. Zum Paulus, 1300 Jahre nach dem Text aus dem Mose und Sinai und so, 1300 Jahre später, aus dem Epheser 5, 3 bis 20, da möchte ich da noch ein paar Sachen dazu sagen, wo er das auch bringt mit Maßstab und Welt und Reich Gottes. Dann sagt er, ihr seid Gottes heilige Volk. Und darum schickt sich's nicht, das ist ein altes Wort, dass man bei euch von Unzucht und Ausschweifung und Habgier auch noch redet. Es passt nicht zu euch, gemeine, dumme, schlüpfrige Reden zu führen. Braucht euch zu einem Lieben, zum Gott danken. Und ihr müsst einfach wissen, wer Unzucht treibt, ausschweifendes Leben führt oder Habgier pflegt. Das ist übrigens eine Form von Götzendienst. Für den gibt es in der neuen Welt, wo Jesus mit seinem Vater regiert, keinen Platz. Also lasst euch nicht durch leeres Geschwätz verführen. Genau diese Sachen sind es, mit denen die Menschen, die sich Gott widersetzen, sich ein Strafgericht zuziehen. Mit solchen Leuten sollt ihr nicht verkehren. Das ist wichtig, das will ich präzisieren. Das heisst nicht, wir sollen uns von allen Menschen zurückziehen, die mit Gott nichts am Hut haben, sondern die sich offensichtlich gegen Gott auflehnen. Das zeigt zumindest der Text, gell? Mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Auch ihr habt einmal zur Finsternis gehört, sagt er. Ihr seid selber finster gewesen, aber jetzt sind ihr Licht, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Lebt jetzt auch als Menschen vom Licht. Übrigens, aus dem Licht heraus entsteht ganz viel Frucht, Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Und fragt immer, was dem Herr gefällt. Und das ist nicht etwas Sklavisches, oder? Aber wenn du deine Frau, wenn du deinen Mann liebst und zum Entscheidungen geht, wirst du sie mit einbeziehen. Und sagen, hey, was denkst du dazu? Und so sollen wir Gott auch fragen. Sagen, Herr, was denkst du zu diesen Sachen? Fragt immer, was mir gefällt. Beteiligt euch nicht am finsteren Treiben, wo keine Frucht bringt. Im Gegenteil, deckt das finstere Treiben auf. Wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, wie der Typ von Graubünden. Wenn du bereit bist, dass man dich an die Kasse nimmt, dann deckt es auf, heisst es hier. Im Gegenteil, deckt es auf, man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufdeckt wird, kommt es ans Licht und was ans Licht kommt, wird selber Licht. Schöne Formulierung. Also darum, hey, gebt Acht auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Leute, die nicht wissen, um was das geht, sondern wie Menschen, die wissen, um was darauf ankommt. Nützt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Sind also nicht unsichtig, sondern parat für das, was Gott von euch erwartet. Und da kommt ein ganz praktischer, den kennen viele sicher von euch. Also betrinket euch nicht, denn viel Wein führt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist erfüllen. Hey, singet einander, ermutigt einander mit Liedern, so wie der Heilige Geist so eingeht. Singet und spielt in eurem Herz Jesus. Das ist auch eine schöne Formulierung. Singet und spielt in eurem Herz Jesus. Und danket Gott, dem Vater, zu jeder Zeit einfach für alles. Das wäre das gewesen. Wir sind Gottes heiliger Volk. Und er sagt, ihr habt einmal zur Finsternis gehört. Ihr seid einmal schlimm drauf gewesen. Das ist vor allem schwierig, was man christlichen Elternhaus kommt. Die sind nämlich schon gläubig auf die Welt gekommen. Aber hier in dieser Gemeinde in Rom, da hat es ganz viele gehabt, die echt schlimm drauf waren. Achtet auf eure Lebensweise, ermutigt einander, singt, spielt Christus dem Herrn und danket Gott für alle Zeit. Aber lasst uns noch mal zum zweiten, zum Römer zurück, Römer 12, Vers 2. Er sagt dann, wir sollen in einer neuen Art und Weise lernen denken, damit wir verändert werden und können beurteilen, was gut und schlecht ist. Und das Wörtchen verändert werden im Griechischen heisst das Metaphorph. Das kommt von wenn ich es richtig sage, Metamorphose. Und wir kennen das Wort, gell? Wir kennen das nämlich von hier. Das heisst, dass etwas verwandelt wird, dass etwas umgestaltet wird. Da geht es um eine tiefe innere Wandlung. Ich habe mal gelesen, dass die Wissenschaft bis heute nicht weiss, was in dem Koko da in der Mitte passiert. Zuerst haben wir eine Raupe und nachher haben wir Schleim. Und nachher haben wir einen genialen Sommervogel. Bei uns geht es wirklich um eine Erneuerung. Es geht nicht darum, dass wir in unserem Glaubensleben irgendwie geliftet werden oder einen Anbau bekommen oder irgendetwas so. Sondern es geht wirklich um etwas ganz, ganz Neues. Das wirklich Metamorph findet man auch, glaube ich, nur noch einmal dort, wo Jesus mit seinen drei Jüngern auf dem Berg war, von der Verklärung, oder? Die drei. Jakobus, Johannes, Petrus. Und dann hat Jesus dann mit dem Elia, mit dem Mose geredet. Und in dem Zusammenhang heisst, dass Jesus seine Gestalt sich auf wunderbare Art und Weise verwandelt hat. Von einer irdischen Liebe, etwas völlig Übernatürliches. Der hat geleuchtet, wie verrückt. Und der Petrus hat gerade wollte Hütte bauen, um das Erlebnis irgendwie zu betonieren. Und das verstehe ich. Ich meine, du weißt ja auch, all die guten Erlebnisse, die du gehabt hast, wir würden die schon gerne behalten und auf ewig wirksam behalten, oder? Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. Und die Frage ist schon, wie kommen wir dort an? Und da sind wir einfach wieder beim ABC von unserem Glaubensleben. Wie findet die Verwandlung statt? Dann wird die Frage, was tut Gott und was ist mein Beitrag? Wie wird aus so einer Raupe und so einem Schlorz in der Mitte noch so ein Sommervogel, wo man merkt, hey, da ist aus Ägypten, es ist nicht mehr Ägypten, jetzt ist Reich Gottes, es ist nicht mehr Raupen, jetzt ist ein wunderbarer Sommervogel. Und das ABC von der Nachfolge ist ganz einfach. Wenn wir wirklich verändert werden wollen, dann kommen wir nicht darum, um wirklich mit Jesus verbunden zu bleiben, durch den Heiligen Geist. Kürzlich kommt jemand auf mich zu und sagt, wenn ich Aufgaben mache, tue ich immer Mantra hören im Hintergrund. Das tut mich extrem beruhigen. Und was meinst du dazu? Ist das jetzt, wenn ich Christ bin, ist das noch okay oder nicht? Und dann ist mir das Ding gekommen mit der Barmherzigkeit Gottes. Da habe ich gedacht, die Person, wenn sie es nicht schon erlebt hat, müsste die zuerst Barmherzigkeit Gottes erleben und dann so eine Frage klären. Ich hätte aber auch können sagen, hey, ist völlig klar, Titus 3, 17, irgendwas steht es und das mach es einfach. Also bleib mit Jesus verbunden durch sein Wort, durch die Bibel. Und wenn ich vorher jemanden von Quellen geredet habe und gesagt, hey, woher, in was fußt deine Überzeugung? Deine Überzeugungen, die haben einen Anker. Wo ankert der? Ankert der in unseren Medien, in dem, was die Welt uns erzählt? Oder müssten wir nicht mehr das machen, was wir auch in der Bibel lesen, das heisst, orientiert euch an dem, was im Himmel ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Also wir müssten die himmlischen Medien auch anzapfen können, die Sicht Gottes abholen, um zu beurteilen, ob der Trump wirklich so ein Trampel ist. Oder ob Gott zum Beispiel eine ganz andere Sicht über den Trump hat. So, was ich jetzt gerne machen würde, zum Schluss, ist Folgendes. Ich tue jetzt den Gottesdienst eigentlich offiziell abschliessen mit einem Segensgebet. Aber nachher möchte ich euch einladen und herausfordern und sagen, kehrt euch einander schnell zu, vielleicht noch das Zweite. Und fragt einander, was haltest du von dieser Predigt? Und die dann fertig sind, die gehen in die Cafeteria und die anderen machen noch rum. Ist das gut? Okay, was haltest du von dieser Predigt? Das ist die Frage. Und jetzt tue ich noch bete.